Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Heute ein bisschen verspätet, wie ihr es hoffentlich schon mitbekommen habt auf unserem Instagram-Kanal. Ich bin in Barcelona leider stecken geblieben und ja, habe aufgrund von dem gestern meinen Flug nicht verwünscht und ja, habe tief in der Nacht müssen auf Genf fliegen und von Genf dann noch mit dem Auto heim. Aber jetzt hat alles geklappt und ich bin nicht allein. Der Till ist am Start. Herzlich willkommen, Till.
Ciao zusammen. Jetzt musst uns du aber natürlich noch erzählen, wieso du in Barcelona gewesen bist und was da genau passiert ist.
Ja, also was passiert ist, ist relativ schnell erzählt. Es ist ja so gewesen, dass ja in Spanien schon die letzten Tage ein bisschen Unwetter ein grosses Thema gewesen ist und aufgrund von dem ja gerade Valencia sehr stark betroffen gewesen ist und wo wir gestern haben wollen heimfliegen am ja auf die Mittagszeit, hat's ja ziemlich genau, wo wir am Flughafen angekommen sind, hat's mega verregnet, ne? Und ja, dann ist unser Flug immer weiter und weiter nach hinten verschoben worden. Und ja, früher oder später haben wir dann müssen sehen, dass er gecancelt worden ist. Und dann ist so noch die Odyssee losgegangen mit etwa 10 Stunden warten. Das war auch mühsam gewesen. Und ja, wir sind dann, haben dann zum Glück aber gegen Spot oben irgendwie auf die Zähne in einen Flug verwünscht. Sind auf Genf geflogen und von dort dann noch ja, heimgefahren mit einem Mietauto, damit ja, wir heute wieder da sind und für unsere Zuhörer können aufnehmen.
Das ist doch wieder ein schönes und ein gut heimgekommen. Das hat ja gestern auf dem Flughafen wirklich ausgesehen, teilweise in den Medien. Also da, ja.
Er ist verrückt gesehen. Ist wirklich verrückt gesehen. Auch, ich weiss nicht, im einen oder anderen Zeitungsartikel sieht man auch das eine Parkhaus, das überflutet worden ist. Und wir sind dort wirklich mit dem Mietauto so etwa 10-15 Minuten voran rein. Und ja, es hat dort schon brutal geregnet. Aber wir haben es dort noch abgegeben und wirklich so 10-20 Minuten später sind die Videos entstanden und dann ist das Fernsehen gekommen und ja. Ja, es war wirklich kurz mal im Moment auch ein bisschen angsteinflößend gewesen. Aber ja, danach einfach viel gewartet und Fun Fact, habe ich dir auch noch nicht, oder in der Gruppe habe ich es auch noch nicht erzählt, während ich dort am Warten gesehen bin, läuft doch einfach der Quaresma mit seinem Sohn und seiner Frau an mir durch.
Ah, wirklich? Legende, ja. Ricardo Quaresma. Okay. Ja, ja.
Nein, aber ey, sonst ein mega nice Wochenende. Also wir sind Familie besuchen. Und ja, dementsprechend, wie ihr ja auch nie mir werdet zu erzählen, dass ich Barca-Fan bin, habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, ja, noch ein bisschen Fußball da reinzustreuen. Wir haben am Samstag Girona gegen Leganés schauen. Richtig gutes Spiel gesehen, am Schluss sehr spannend, irgendwie 7 Goal gegeben, also Girona hat 4-3 gewonnen. Richtig nice gesehen zum Schauen. Und dann am Sonntag sind wir noch auf Montjuïc rauf, also ins Auswärtsstadion von Barcelona. Und haben uns dort ein Stadtderby, Barça gegen Espanyol gönnt.
Stark. Noch schnell, Girona, es sind doch die spielen jetzt Champions League, oder?
Das ist richtig, die spielen in einer Dreiviertelstunde spielen die auswärts in Eindhoven.
Okay, nice. Genau. Die haben ihren Topstürmer verloren, das ist der Topic, der zu Roma ist in dem Fall.
Okay. Ja, genau. Genau. Genau, und ich glaube, der Savinio ist auch von Girona, oder? Zu City.
Ja, okay, aber den Transfer finde ich natürlich weniger cool, weil Girona auch City Group ist, oder? Das war das Umschieberei gewesen, aber ja, anderes Thema.
Ja, richtig, aber der ist auch der, wo also ja, jetzt bei City doch auch ein bisschen für Furore sorgt, ist stabil gewesen, ja. Nein, ist wirklich ein mega cooles Erlebnis gewesen, ist ganz ein kleines Stadion und ja, sehr sympathischer Verein. Du merkst halt schon, eben Etihad ist schon präsent auch, aber ist wirklich eine coole Erfahrung gewesen, den Match kann ich schauen und dann hat es halt auch 7 Goal gegeben. Ja. Fun Fact, bei Leganés habe ich nicht gewusst, vor dem Match ist dann irgendwann noch der Munir Haddadi reingekommen. Kennst du den noch?
Ja, sicher, ja.
Hey, der hat einen riesen Topf geschossen. Du musst vielleicht mal noch nachschauen. Jesus.
Okay. Das war doch auch so ein ewiger Barca-Talent, Messi-Nachfolger und so. Und dann ist der Dings gekommen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ansu Fati. Und jetzt haben sie ihn wahrscheinlich wirklich gefunden im Jamal.
Ja, eben. Ja. Das war dann der Tag später. Barcelona hat zwischendurch schon einmal noch den Turbo gezündet, aber du hast gemerkt, die haben eine harte Woche hinter sich gehabt mit dem Match zuerst gegen Bayern und dann noch gegen Real im Clasico. Ja, irgendwie zwischendurch ist, glaube ich, mal 3-0 gestanden, aber sie haben sich ein paar Auszeiten genommen im Spiel, in den Spielphasen. Und dementsprechend ist, ich glaube, hat er können höher ausfallen, aber gleichzeitig irgendwie Espanyol hat ohne Witz etwa 2 oder 3 Offside-Goal geschossen.
Okay. Was ist am Schluss?
Hey, jetzt muss ich ganz schnell sicherheitshalber nachschauen, aber ich habe 3-1 im Kopf.
Hast du dir Cerveza gegönnt, oder wie?
Nein, also lustigerweise im Stadion gibt es nur alkoholfrei. Von dem her.
Okay.
Ich kann nicht an den liegen. Ja, es war 3-1 gewesen, genau. Zweimal Dani Olmo und einmal Rafinha zwischen der 12. und 31. Minute eben. Das war die Phase gewesen, wo sie Gas gegeben haben. Erster Goal war ein Traumbässchen von Lamine Yamal, der sonst nicht so auffällig war, jetzt am Wochenende. Aber ja, eben, auch die dann hast du angemerkt, harte Woche. Und dann sind wir noch gestern am Flughafen, sind wir noch am Barca-Store, haben wir ein bisschen eingedeckt, logischerweise, wie es sich gehört. Und bevor sind wir jetzt sind wir wieder daheim, ein bisschen Miet noch. Aber ja, hey, ich würde sagen, so viel zu mir und zum Fußballwochenende. Ich nehme an, auch du hast Wochenende mit Fußball, wahrscheinlich vor allem Schweizer Fußball, verbracht. Und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir doch dort an.
Ja, definitiv. Ich muss aber an dieser Stelle schon sagen, das wissen ja alle, das Fußballwoche ist ja von uns von Montag bis Montag. Und dementsprechend müssen wir früher anfangen. Die Fußballwoche aus Schweizer Sicht hat ja schon am Dienstag, wenn es mir recht ist.
Bin ich gerade
Dienstag, oder? Ist es gesehen, ja? Ja. Aber das ist so lange her gefühlt. Und ja, die Folge wird auch noch irgendwie, glaube ich, 17 oder weiß nicht, wie viele Matches noch. Irgendwie müssen darum gehen, aber wir wollen noch mal über die Schweizer Nazi von den Frauen reden, wo am Dienstag Frankreich geschlagen hat, also 2-1 gegen ein grosses Team im Frauenfußball. Und sehr, sehr eine tolle Geschichte. Wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer in Genf. Und was ich einfach so nachher, oder was wir ja auch schon ein paar Mal besprochen haben, was ich dann nachher gedacht habe, es ist ja auch ein gewisses Risiko irgendwie im Hinblick auf die EM im eigenen Land, wo man ja eigentlich die Euphorie will pushen, dass man, es ist vielleicht noch verlockend, wenn man dann so vielleicht ein paar leichte Gegner auswählt, vielleicht ein paar hohe Siege einfährt, aber Sonntag hat sich dagegen entschieden, oder mit ihrem Staff natürlich, und hat oder testet gegen die besten Gegnerinnen, und ich glaube, ja, Plan ist aufgegangen. Also, wer Frankreich 2-1 schlägt, mit dem ist zu rechnen. Klar, Frankreich ist im Umbruch, der Trainer ist neu, viel Rotation. Ich würde trotzdem sagen, den Sieg kann man nicht hoch genug bewerten, auch wenn es ein Freundschaftsspiel ist.
Ja, absolut. Also, ich denke, das ist Balsam für die Seele von dieser Mannschaft, jetzt nach einem guten Auftritt auch schon gegen Australien. Das auf dem Weg an die Euro, das sind Ergebnisse, die Selbstvertrauen dürfen geben und sollen geben, und auch eben mit diesen neuen Sachen, die Pia Sundhage implementiert, jetzt nochmal eben mit diesen zwei Wechseln, die aber trotzdem auch funktioniert, die zeigt, dass ein Konstrukt vorhanden ist, ja, wo kann kompetitiv auftreten, finde ich eine super coole Geschichte. Und ich glaube, jetzt auch im Hinblick noch auf die letzten zwei Spiele, die sie noch haben gegen Deutschland und England, wo auch Top-Tests sind, ja, das darf Mut geben, und ich hoffe und bin fast sicher, dass die Euphorie, die jetzt durch den Match auch aufkommt, ja, dass das wird helfen, um dort in Richtung EM top vorbereitet zu sein.
Vielleicht auch noch, du hast es auch erwähnt, wegen dem Wechsel, ich finde das auch noch erwähnenswert, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, ich glaube sogar ich, dass man vielleicht mit dieser Dreierkette gegen Australien auch so ein bisschen probiert hat, eben unberechenbar zu sein. Aber dann habe ich, glaube ich, gesagt, gegen Frankreich, gegen bessere Gegner, wird man da vielleicht wieder umstellen. Aber nein, die Dreierkette hat genau gleich gespielt mit Maritz Bühler und Caligaris. Es hat nur zwei Wechsel in der Offensive gegeben, die aber eigentlich das ganze Konstrukt nicht irgendwie gross geändert haben. Und eben, also dementsprechend, man hat jetzt den Plan, den kann man sicher anpassen, je nach Gegner. Aber irgendwie scheint man sich dort auch gefunden zu haben. Und es sind auch wieder die üblichen gewesen, die man ein bisschen rausheben kann. Also wieder für mich klar das Traumgoal von der Naomi Lüe und Lia Welt, die irgendwie, also eine Szene im Kopf, wo sie direkt nach dem Goal so eine Anweisung im Kreis geht und alle fast schon ehrfürchtig ihre zuhören. Ja, auch gerechtfertigt aus meiner Sicht. Die haben wieder Topmatch gezeigt. Eben, das Goal ist natürlich, das hat sicher jeder und jede gesehen, falls nicht unbedingt nachschauen. Das ist natürlich einfach genial, so eine Spielerin. Und die macht wirklich Freude. Und eben, mir hat es auch wirklich positiv gestimmt, dass man da trotz dem Gegner irgendwie seinen Plan weiter fortgesetzt hat, ja.
Ja, du hast es gesagt, also das ist ja schon noch spannend, oder? Jetzt auch die Lia Welti, die du ansprichst, als Figur, die ja mega ähnlich, also wirklich die Parallele, die ist ja nicht zu übersehen, blöd gesagt, auch wenn das zwei Spieler, Spielerinnen für sich selber sind, mit dem Garnitschak bei den Männern und der Lia Welti bei den Frauen, lustigerweise auch beide mit Arsenal-Vergangenheit, respektive die Lia Welti, die ja immer noch bei Arsenal ist. Ja, dort haben wir wirklich zwei Leader am Start und eben, ich glaube, jetzt auch mit Hinblick auf die Frauen-Nazi, dass Lia Welti zurück ist, ist sicher extrem wichtig, weil sie dieser Mannschaft Stabilität gibt und kommunikativ ja auch wirklich eine tolle Ausstrahlung hat und das Standing. Und gleichzeitig, ja, hast du es angesprochen, ich meine, wir haben junge Spielerinnen, die neu dazukommen, die auf sich aufmerksam machen, eben Naomi Lüe hast du genannt, dann haben wir noch Diman Bönne, Zitney Schertenleib hatten wir auch noch, wo gegen Australien sicher reingekommen ist, gegen Frankreich, ich weiss jetzt gar nicht, wo am Wochenende in der ersten Mannschaft von Barcelona übrigens noch das Debüt gegeben hat, herzliche Gratulation dazu, nebenbei. Und von dem her, ja, also es macht echt Bock und ich bin super, super gespannt, jetzt eben auch auf die nächsten zwei Spiele noch und dann langsam aber sicher, ja, richtig hyped, so wie das jetzt gerade läuft, dass das eine gute Geschichte wird an der Euro.
Absolut, absolut bei dir. Wir müssen aber zeitlich schon, glaube ich, weitergumpen, oder? Wir haben noch viel vor.
Ich würde sagen, wir haben noch viel vor, aber ja, das macht ja nichts, weil es gibt ein paar Themen, die wir definitiv müssen besprechen. Und zwar würde ich sagen, weil wir ja heute schon am Dienstag aufnehmen, können wir ja auch mal etwas anderes machen und dementsprechend vielleicht auch gerade mit der AXA Women's Super League starten. Und was nehmen wir aus dieser Runde mit? Servet St. Gallen, unser erster Match, wo wir hier kurz besprechen wollen. Servet meldet sich zurück im Kampf um die allerersten Platz mit einem Sieg 2-0 gegen St. Gallen, gegen das defensive St. Gallen, wo ja, einmal mehr gut mitspielt und es einem offensiv starken Gegner schwierig macht. Aber ja, Servet knackt den Tresor und ich würde sagen, es war ein sehr wichtiger Sieg für Servet, oder Till?
Ja, definitiv. Gerade nach der wirklich Last-Minute, Last-Second-Niederlage im letztwochigen Auch-Spitzenspiel gegen FCB. Klassisch 6-Punkte-Spiel. St. Gallen hat sich sonst schon auf 4 Punkte distanziert. Jetzt ist St. Gallen mit 2 Punkten Rückstand auf den ersten Rang plötzlich nur noch 4. Also wirklich ein mega so wichtiges tight Spiel gewesen. Ja, ey, es ist wirklich so ausgeglichen wie bei den Männern. Also es ist wirklich so spannend.
Hey, wir haben einfach geile Ligen, oder?
Ja, fix. Also, kannst du ja darüber reden. Also, zumindest habe ich einmal einen Artikel gelesen, irgendwo, weil es bei den Männern ja so ausgeglichen ist, dass irgendwie in Frage gestellt wird, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen. Ich sage, es ist sicher ein gutes Zeichen für jemanden oder für zwei oder für drei, vier Leute, die einen Podcast starten über die Liga, weil es gibt jede Woche so viel zu diskutieren. Es ist so spannend. Ja, über das andere kann man sicher auch noch länger diskutieren, aber ja, einmal eben, um zu Servet zurückzukommen, sie holen den Sieg und sie zeigen auch wieder mal das, was sie eigentlich ausgezeichnet hat in dieser Saison am Anfang oder in dieser zweiten Phase und natürlich über die letzten Jahre hinweg. Sie haben eigentlich wenig bis gar nichts zugelassen, vorne Spielfreude gesehen. Aber gleich auch, aber das hängt sicher auch mit der starken St. Galler Defensive, sie sind immer noch die beste Abwehr in der Liga, noch zu wenig effizient vorne, also sehr, weil sie lassen den Match gefühlt wieder viel zu lang offen. Aber ja, es wird ihnen jetzt egal sein, um die Floskel mal wieder vorzuholen. Sie haben die 3 Punkte, sie haben es gegen ein Team geholt, die 3 Punkte, wo vorne dabei ist. Und ja, jetzt haben sie daheim, oder zuerst Göpp noch sehr gut gegen Erstligist Zürich United, dann eigentlich eine Pflichtaufgabe daheim gegen Rappi. Und St. Gallen, ja, haben auch zuerst Göpp, die Dinge aus der Erstliga, aber dann haben sie IB. Und das wird sicher die nächste Probe, wo die St. Galler Defensive vor sich hat. Weil über IB reden wir ja nachher noch, haben wir schon aufgeredet. Dort wirbeln ein paar vorne in der Offensive.
Ja, du hast absolut korrekt gesagt. Das ist noch schnell bei Servet auch das gesehen, was die Spielerin im Interview nach dem Spiel gesagt hat, dass sie den Match gern viel, viel früher noch getötet hätten, aber das nicht geschafft haben und wegen dem ist er lange offen gewesen. St. Gallen muss man halt schon ein bisschen vorwerfen, dass offensiv dort hapert es noch ein bisschen. Ich glaube, es wäre wichtig, dass sie irgendwie ja, nach vorne im letzten Drittel noch ein bisschen gefährlicher können werden, um vielleicht auch mal ein bisschen entlasten, weil auch eine gute Defensive kippt irgendwann, wenn man nicht entlasten kann und kann für Goalgefahr sorgen. Und genau das ist in diesem Spiel passiert. Und ja, wer weiß, ob es sich im Göpp jetzt einmal ganz schwer davon aus, dass sie sich werden durchsetzen, beide Mannschaften. Und dann, wie du es schon gesagt hast, gegen IB, dann der nächste Prüfstein.
Lustigerweise, was ich gerade noch sehe, St. Gallen hat sogar ein Goal mehr geschossen wie Servet. Also eben die Offensive von Servet so gut aufgestellt, sie mag sie und wie gut sie kombinieren, aber die muss auch noch mehr in Fahrt kommen, wenn sie gegen Ende Saison da nur noch Top-Duell haben. Aber gehen wir eins weiter. Aarau, deine Lieblingsmannschaft, verliert daheim gegen GC 1-3. Da können wir aber eigentlich ein ähnliches Fazit ziehen, was die Auswirkungen anbelangt, weil es ist so ein bisschen ein Aufeinandertreffen gesehen von zwei Teams, die so ein bisschen in einer eigenen Liga sind, weil 1 bis 5 sind unglaublich nah zusammen, 8 bis 10 sind relativ distanziert und jetzt haben die 6 gegen die 7 gespielt und Aarau ist vorne gesehen und also Aarau Tablear ist vorne gesehen, jetzt haben sie gleich viele Punkte, wenn es mir recht ist und ja, ja, dementsprechend beide 14. Und dementsprechend ein mega wichtiger Sieg für GC, wo noch das erste Mal nach 4 Niederlagen in Folge wieder mal gewinnt. Und dementsprechend moralisch enorm wichtig, sonst wären wir dann da plötzlich hinten noch reinkommen.
Ja, absolut. Also GC setzt ein kleines Ausrufezeichen, vor allem aber auch für das Selbstvertrauen gut, dass man gegen Aarau auswärts, was kein einfaches Auswärtsspiel ist, den Sieg holt und dann noch gegen einen direkten Konkurrent im Kampf um die Bohnen ist super wichtig. Ich habe es jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut, das ist effektiv so. Also beide Mannschaften, 4 Siege, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen.
Also das ist die erste Heimniederlage von Aarau. Und, stimmt, genau. Man hat schon gegen FCB gespielt, FCZ gespielt und jetzt richtig, die erste Heimniederlage.
Richtig, beide auch gleich viel Goal geschossen, wenn es mir recht ist. Was kommt zuerst? Nein, bekommen. 17 Gegengol bekommen, GC mehr Goal geschossen. Also die Mannschaften, die zwei, die sind sehr nah beieinander. Aber gut, also für GC ist ein sehr wichtiger Sieg, um wieder einmal auf die Siegerstrasse zu finden. Und ja, jetzt geht es auch bei Ihnen im Göpp weiter am Wochenende. Jetzt muss ich ganz schnell schauen. Aarau spielt gegen Luzern. Heisses Duell, wo Aarau jetzt rein aus der Form leicht zu favorisieren ist. Und auch GC hat ein happiges Los, nämlich IB auswärts, wenn es mir recht ist sogar. Das wird sicher auch eine heftige Knacknuss. Aber gut, ich meine, wir haben jetzt gewonnen und ja, kann sich vielleicht mit dem Selbstvertrauen nochmal ein bisschen neu aufstellen, um nachher, ja, das sagen wir, Horrorlos gegen IB so früh im Göpp, um den Kampf annehmen. Weiter geht es dann eine Woche drauf in der Liga. Daheim GC spielt gegen Thun und Aarau reist auswärts, also spielt auswärts gegen den FCB, was auch wieder schwierig wird. Aber gut, wir haben bei beiden Mannschaften schon gesehen, ja, zu was sie fähig sind und sicher GC wird daheim gegen Thun favorisiert sein. Und wer weiß, wenn Aarau im FCB das Spiel aufdrücken kann, dann liegt vielleicht auch dort etwas drin. Und
der ja, FCB, daheim, sie sind geschlagen, ja.
Ja, sorry. Richtig, ja. Richtig. Der FCB ist gerade auch ein gutes Stichwort, weil zu dem gehen wir nämlich. Die haben auswärts gegen die Young Boys gespielt, im Spitzenspiel von der 10. Runde, Till. Und ja, ich, bevor wir dann vielleicht auch nachher noch ein bisschen auf Tipps zu sprechen kommen, ich glaube, das ist mit die beste Runde gewesen, die wir beide hatten. Oder
zumindest ich habe so,
was die Volltreffer angehen, ist da ziemlich viel dabei gewesen. Und auch so, was die richtige, das richtige Näschen angeht, haben wir, glaube ich, beide recht gut getöpft. Und ja, die Young Boys trennen sich vom FCB mit 1-1 in einem Spiel, ja, wo verschiedene Phasen gehabt hat, würde ich mal sagen.
Ja, also ich sage ja schon, ich muss das wirklich mal irgendwo notieren, dass ich die Tipp-Auswertung mal mache, weil darauf schauen tue ich ja immer. Und ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, lustig, das haben wir nicht mal abgesprochen, aber ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, die Runde haben wir sehr viel direkt treffen gehabt. Also vielleicht lernen wir auch jetzt dazu. Oder durchschauen die Ligen endlich mal, weil es scheint ja wirklich so, als ob jeder könnte schlagen im Moment. Aber ja, yeah, anyway, ich muss das wirklich mal machen. Das Spiel hat aus meiner Sicht das erfüllt, was man hätte erwarten können, nämlich zwei Mannschaften, die spielen wollen, die offensiv, offensiv spielen, also nicht hinten reinstehen. Und der FCB hat das am Anfang besser gemacht, wieder mal mit der Nikolic, was sich beim 1-0 stark durchsetzt. Und was mich noch gefreut hat, eben Cendresa Krasnici, der das erste Goal macht für den FCB. Also, ich habe jetzt die Statistiken nicht nachgeschaut, aber ich habe das Gefühl gehabt, sie hat oft sehr gute Aktionen gehabt schon diese Saison. Aber auch wenn wir jetzt vielleicht Statistiken lügen sollten, Strophe, aber ich habe das Gefühl gehabt, sie hat noch öfter können treffen oder ist ein bisschen im Schatten von den anderen Scorerinnen, aber macht das 1-0 auch stark. Und dann ist eigentlich so langsam immer wie mehr IB ins Spiel gekommen und die haben auch in der, sage ich, fast Top-Sätze gespielt, auch nach der Nazi-Pause. Die einzige Ausfall, wo scheint verletzungshalber war, ist Stefanie Weber gewesen. Sonst haben sie offensiv mit allen gespielt, also Naomi Lühe, Iman Böne, Courtney Strode, und das 1-1 ist dann auch genau das Bild gesehen, wo man sich gewöhnt ist von IB. Ein guter Lauf über die Seite von der Lühe, in der Mitte steht Courtney Strode, 1-1. Und es hat auch noch ein zweites Mal können klappen.
Ja, es ist wirklich ein Kräftemesser auf dem höchsten Schweizer Niveau gesehen, was das angeht. Aber auch die Basler Defensive, finde ich, hat gut dagegen gehabt. Und gleichzeitig auch IB hat das Potenzial, das sie haben, mehrmals andeutet. Und wie du es gesagt hast, es hat auch noch ein zweites können geben. Aber am Ende vom Tag finde ich, ja, ist es ein schönes Spiel gewesen, wo sich ja, beide mehr oder weniger verdient den Punkt sichern. Und ja, hoffen wir, dass es die Partie vielleicht im Verlauf der Saison nochmal gibt. Das ist ja jetzt schon das zweite Mal gesehen, wo die beiden aufeinander getroffen haben, zur Erinnerung. Mhm. Wir haben ja schon die halbe Saison von der Regular Season gespielt. Aber gut, ja, schauen wir doch noch schnell auf das Programm von den beiden Mannschaften. Wir haben ja schon angedeutet, dass IB auswärts im Göpp gegen St. Gallen wird spielen. Und, Entschuldigung, gegen GC daheim, so, jetzt habe ich es verwechselt. Göpp daheim gegen GC und auswärts dann gegen St. Gallen in einem Spiel, ja, wo auch wieder interessant wird sein. Eben, haben es vorher angedeutet, St. Gallen wie gewohnt defensiv stark wird auftreten. Und gerade mit IB, der ja doch auch als Mannschaft eher ein bisschen jung ist, ist ein spannender Prüfstein. Gerade junge Mannschaften verlieren da, tendieren dazu zumindest, oftmals ein bisschen die Geduld zu verlieren. Darum bin ich dort auch sehr gespannt, also auf beide Spiele.
Und vor allem dort prallen also ein bisschen eben die beste Offensive von der Liga gegen die beste Defensive. Es wird wahrscheinlich nicht einfach Hauruck auf beide Seiten sein, da bin ich sehr gespannt, wie das...
Nein, eben genau. Ich denke eben auch, also ich bin gespannt, ob IB da ein Mittel wird finden, um die St. Gallen knacken. Eben mit der jungen Mannschaft, das kann immer noch ein Knackpunkt sein. Und ja, genau, der FCB spielt, hat noch das Nachtrag gespielt, wenn es mal richtig ist, gegen Rappi. Jetzt muss ich gerade schnell nachschauen, wenn das ist. Das müsste unter der Woche sein.
Ja, genau. Sie spielen jetzt erst gegen Biel im Göpp, Erstliga. Dann haben sie am 13. zum Recht ist das Nachholspiel gegen Rappi und hoffen dementsprechend, dass sie den nächsten Spieltag, den gesamten Spieltag, dann als Tabellenführer starten, dann gegen Aarau daheim, weil eben der FCB hat noch das Nachholspiel und wäre mit einem Sieg mit 22 Punkten auf dem ersten Rang. Ja.
Richtig, das wäre dann mit einem Punkt Vorsprung auf Servet und zwei auf Ibe.
Genau. Kommen
wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen, oder?
Ja, jetzt gesagt, genau. Es gibt ja noch zwei Spiele von der Runde. Im ersten von diesen zwei sind auch wieder zwei, sage ich, Direktkonkurrenten aufeinander getroffen, nämlich Rappi und Luzern. Da geht es ja eben, wie wir ja schon gesagt haben, zusammen mit Thun so ein bisschen um den 8. Playoff-Platz zwischen diesen drei Mannschaften. Und dort hat sich jetzt Luzern doch ein bisschen abgesetzt in dem Kampf um den 8. Platz. Sind jetzt auch seit drei Spielen ungeschlagen, also zwei Unentschieden, ein Sieg. Und eben haben jetzt hier 8 Punkte und Rappi hat 4 Punkte und Thun hat 2 Punkte. Also ja, ein bisschen Pölsterli, aber was sie sich sicher nicht darauf werden ausruhen können, weil es sind ja gleich noch ein paar Spiele. Aber grundsätzlich über das Spiel, es ist genauso diskussionslos und souverän gewesen wie eigentlich das letzte Spiel. Also du kannst gerne noch etwas dazu sagen, aber für mich ist es eigentlich ein sehr ähnliches Spiel gewesen, nämlich Thun gegen Zürich, auch ein 0-3. Zwar hat Thun spannenderweise, wie so oft in dieser Saison, auch wenn sie vermeintlich ja sehr abgeschlagen sind, aber am Anfang haben sie relativ gut mitgehabt. Ich kann mich gerade an ein Spiel gegen Servet erinnern, wo auch lange 0-0 war, auch jetzt hier gegen Zürich. Und dann aber in der zweiten Halbzeit fallen dann halt noch die drei Goal, die in der ersten mehrmals kurz davor gestanden ist. Darum für mich auch ja, ein ungefährdeter Pflichtsieg hier für den FCZ, wo aber durch das eben den Anschluss haltet an die Spitzengruppe.
Ja, absolut. Also es ist, muss schon sagen, ich hatte jetzt das Spiel Rappi gegen Luzern nicht so deutlich erwartet. Aber ja, das ist schon auch bei Rappi ein bisschen der Trend zu erkennen gerade aktuell, dass sie gerade ein bisschen mehr haben und ja, das Spiel vielleicht am Anfang der Saison noch ausgeglichener hat können gestaltet werden, als das jetzt am Wochenende der Fall war. Aber gut, hey, die Saison geht noch 8 Spiele, wenn ich richtig gerechnet habe. Die Regular Season auf jeden Fall. Und ja, am Ende des Tages muss man sagen, dass das positiv ist für die FC Thun, dass sie lange können mitheben, aber dass halt ja, das Kräftemessige der FCZ halt wohl am Ende des Tages doch halt auch ein bisschen ungleich ist und man vielleicht ja, sich mit Mannschaften messen muss, die in Schlagdistanz sind.
Genau, und jetzt, du hast es gesagt, es sind noch 8 Spiele, das ist korrekt, dann kommen die Playoffs. Und irgendwie, je näher die Playoffs kommen, geht es mir einmal so, dass ich immer schon fange an ausrechnen, wer jetzt da gegeneinander würde spielen. Einfach, dass ich es mal gesagt habe, weil das sind wirklich spannende Match darunter. Dann mal davon ausgehend, dass Basel das Nachholspiel gegen Rappi gewinnt, wären die Viertelfinal-Playoffs aktuell FCB gegen Luzern, Servet gegen Aarau, IB gegen GC und St. Gallen gegen Zürich. Also auf die Playoffs mal dahingestellt, was ich vom Modus halte, aber wenn es sie gibt, dann kann man sie auch spannend finden. Und die Match stehen spannend.
Ja, nichts geht über eine gute Systemkritik vom Till, das gefällt mir. Da können wir sicher auch später noch sprechen. Ja, bueno, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Credit Suisse Super League. Und für das Mal, also für die Folge, haben wir es uns folgendermaßen überlegt. Wie ihr ja wisst, haben die Woche quasi zwei Spieltage stattgefunden. Und aufgrund von dem haben wir uns dazu entschieden, dass wir die verschiedenen Mannschaften von hinten nach vorne durchgehen und kurz die jeweiligen Spiele besprechen, aber immer ein bisschen im Hinblick darauf, was ja, die Mannschaft, blöd gesagt, jetzt mit Platz 12 im Winterthur angefangen und dann und so weiter und so fort, was dort gerade so gegangen ist, was uns aufgefallen ist. Und ja, dementsprechend würde ich auch sagen, starten wir mit Vinti, wo, wie ich finde, ein gutes Resultat erzielt gegen St. Gallen im ersten Spiel auswärts, nämlich ein 2-2 in dieser Nebelsuppe, um dann ja, Postwende am Wochenende wieder in alte Muster zu verfallen und ja, standardgemäß so ein bisschen überspitzt gesagt, gegen die FCB 5-0 zu verlieren.
Also zuerst mal, das habe ich glaube ich noch nie gesehen, so etwas. Ich habe zuerst gedacht, hey, hat das ganze Stadion einfach Pyros gezündet, aber also, du hast ja nichts gesehen. Also du hast auf jede Zusammenfassung, auf jede Wiederholung müssen warten, bis du überhaupt erkennt hast, was passiert ist. Also,
ja, es ist echt heftig gesehen. Das haben wir in einem Spiel, wir haben einmal die grösste Verletzung, die ich mir je zugezogen habe, war in einem Champions League, also Junioren-Champions League-Spiel gegen Schalke in Schalke. In Erkenschwick hat das geheissen. Fun Fact: dort, ich glaube, hat Leonardo DiCaprio seine Großmutter gelebt, aber auf jeden Fall dort war das genau das Gleiche. Du hast auch kaum wirklich eine Hand vor dem Gesicht gesehen. Und ja, das hat mich mega daran erinnert. Liebe Grüße an alle Ehemaligen, die zuhören und sich auch noch daran erinnern mögen. Aber gut, ja, was machen wir mit Vinti? Vinti ist echt gerade ein bisschen ein schwieriges Pflaster momentan.
Ja, also ich, ja, absolut. Ich glaube, wir haben ja sogar jetzt nach dem 6-1, wo ja in der letzten Folge diskutiert worden ist, vom FCB gegen Vinti, haben wir ja irgendwie auch die Folge davor immer so ein bisschen gesagt, dass sie positive Signal gleich noch haben. Mag man darüber streiten, ob das zu Recht war, aber in dem Moment haben wir es irgendwie so wahrgenommen. Ich muss jetzt sagen, also, ja, klar, der Eindruck bleibt vom letzten Match und der war jetzt gegen FCB gewesen. Wenn man vielleicht noch beim St. Gallen-Spiel bleibt, dort haben sie aus meiner Sicht die Ansätze wieder gehabt. Ja. Auf den Gegner können wir noch nicht sprechen, oder? Der hat sicher auch dazu beigetragen, weil die haben ja auch keine gute Phase, St. Gallen, aber zum Bewinden bleiben. Also sie sind kämpferischer gewesen, sie haben sich die Chance erspielt, sie haben die Stärken, die sie ja trotzdem unbestritten haben, wie die Schnelligkeit, die man die Giusto haben sie eingesetzt. Aber dann jetzt nach dem Spiel gegen FCB, also das kann man eigentlich nicht anders als desolat irgendwie bezeichnen. Weil, also erstens mal habe ich mich gefragt, ob beim Ogi Zaric da irgendwie schon langsam eine gewisse Rotlosigkeit rum ist, weil ja, also gegen FCB sind sie dann, obwohl der Bayrami gegen St. Gallen getöpft hat, haben sie eigentlich ja gefühlt nur mit Verteidigung gespielt und haben eigentlich offensiv dann fast nichts anbekommen, obviously, aber gleichzeitig defensiv auch ja, teilweise Böck drin gehabt. Also, ja. Darum, mir fällt es immer wie schwerer, logischerweise, sagt sich einfach mit der Tabelle, aber einfach auch, wenn ich so die Spielart und Weise anschaue, fällt es mir immer wie schwerer, hier noch zu sagen oder hier zu sehen, wie Vinti hier kurzfristig soll rauskommen soll. Also, ey, sogar der Goalie finde ich langsam fragwürdig. Also, schon gegen FCB, gegen St. Gallen meine ich, Harakiri-Aktionen manchmal. Gegen FCB da ein Abpraller. Also irgendwie so, ach, es tut mir wirklich ein bisschen fast schon leid irgendwie. So, irgendwie, weil, ja, Vinti ist halt gleich eigentlich ein sympathischer Verein. Oder ist, nicht eigentlich, ist ein sympathischer Verein. Aber die so, irgendwie, ja, manchmal, vielleicht übertreibe ich jetzt gerade ein anderes System extrem, aber zusammenbrechen zu sehen, finde ich schon schade.
Ja, es ist wirklich gerade eine schwierige Phase, die der FC Winterthur durchmacht. Also, was für mich halt auch irgendwie gerade aktuell ein bisschen, du hast ja die Rotlosigkeit vom Zaric so ein bisschen angesprochen, was für mich auch so ein bisschen überkommt. Also, ich glaube, wo man schon auch ehrlich muss sein, Sympathie hier oder her ist, dass das Kader halt einfach sehr, sehr dünn besiedelt ist. Ich glaube auch, dass man im Sommer nach dem Abgang von Patrick Rahmen nicht adäquat hätte können ersetzen. Sie haben ja dann auch nochmal nachgebessert mit dem Bayrami und dem Lukembila. Aber ja, also hinten sind sie halt extrem anfällig. Ich meine, sie spielen mit Fünferkette, aber kriegen trotzdem unglaublich viel Goal. Und ja, aus dem entsteht so eine Kombination daraus, dass der Gell, jetzt läuft es nicht. Jetzt bist, das ist für mich ein ganz klassisches Beispiel von Abstiegskampf. GC, der nachher kommt, ist für mich ein anderes Beispiel. Gegen Luzern das Spiel. Kann ja auch noch auf eine andere Seite kippen. Am Schluss stehst du mit 0 Punkten, im Fall von Vinti mit 1 gegen St. Gallen. Ja, und irgendwie glaube ich einfach, dass man daraus rauskommen muss, indem dass man den Kampf irgendwie annimmt und nicht wie gegen einen FCB gefühlt auf den Platz kommt und du weißt schon ganz genau, okay, das ist jetzt keine Mannschaft, die das Messer zwischen den Zähnen hat. Das ist so etwas, was mir jetzt gerade fehlt. Unabhängig davon, dass die Qualität ja nicht ganz so hoch ist aktuell im Kader.
Ja, das ist ja unbestritten, oder? Also macht es nicht ungerechtfertigt. Das ist unbestritten wegen der Qualität vielleicht. Aber gleich irgendwie habe ich es ein bisschen schade gefunden, der Ansatz vom Zaric, dass das, was wir ja gelobt haben, gleich trotz der schlechten Resultate am FC Winti, ist ja gerade auch mit dem Transfer von Fabian Frey, der dann gekommen ist, dass sie sich ja eigentlich offensiv, gerade auch zu Anfang der Saison, klar, sie sind, haben nicht nie viel Goal geschossen. Sie haben, glaube ich, insgesamt irgendwie 7 Goal nur geschossen. Oder ja, einmal sicher nicht viel, aber irgendwie die Chancen, die haben sie sich gleich erarbeitet. Und dann in so ein Spiel zu gehen, es sind 9 Goal, sehe ich jetzt gerade, aber in so ein Spiel zu gehen und so defensiv aufzutreten, ist irgendwie so, ja, ich weiss, das ist vielleicht ein bisschen der Fußballromantik, aber irgendwie als Spieler, dann steht 2-0 und du hast immer noch die gleiche Aufstellung auf dem Feld. Wie willst du das drüllen? Also es ist so ein bisschen, ich würde mir da ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen so, Angriff ist die beste Verteidigung, keine Ahnung, so einfach irgendwie ihre Stärke in der Offensive suchen. Aber ja, es sagt sich mega einfach. Aber auch ja, so, nein, die grossen Teams gewünscht so nichts.
Nein, das ist ja so, aber aktuell liegt das auch offensichtlich nicht drin. Nichtsdestotrotz müssen die Match gespielt werden. Und was man natürlich schon auch muss sagen, eben das, was ein bisschen fader ist, respektive was man, glaube ich, auch als Winterthur-Fan sich würde wünschen, ist, dass man sich ein bisschen mehr wehrt und eben vielleicht auch im Angriff die beste Verteidigung so das löst. Aber, ich meine, wir haben das jetzt auch schon ein paar Mal kommentiert. Wenn jetzt an die letzten paar Spiele, zum Beispiel in Lausanne, macht er 2 Wechsel in der 30. Und dort flackert es zwar kurz auf, aber es lenkt ihn halt trotzdem auch nicht. Und irgendwie scheint die Mannschaft sich auch noch nicht so richtig gefunden zu haben, die Art und Weise, wie sie möchte spielen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt da noch nicht 100% davon überzeugt, dass Fabian Frey jetzt hier mithelfen kann. Auch in einer Kombo mit einem Kanik, Luca Zuffi. Das sind ja Problematiken, die hat der FCB mit der Kombo Fabi Frey und Thailand Xhaka auch schon gehabt. Und es ist immer wieder zur Debatte gestanden. Und für mich ist es jetzt nicht unbedingt überraschend, dass der Fabian Frey nicht das Heilmittel ist für die aktuelle Krise vom FC Winterthur.
Ja, würde ich jetzt nein, widersprechen ist es nicht, aber ich sage, dort hat man ja schon ein bisschen einen Bruch im positiven Sinn gesehen, wo er dann dort ins Zentrum gekommen ist. Über den Luca Zuffi kann ich nicht viel sagen. Der spielt ja im Moment auch wirklich aufstellungsmässig nicht so eine Rolle. Ist ja auch verletzt gesehen, glaube ich, länger. Aber Fabian Frey geht auch, also gegen FCB, klar, inexistent, wie aber auch 10 andere Spieler auf dem Feld. Aber gegen gegen St. Gallen, hat er schon wieder gezeigt, dass er schon mit seiner Erfahrung und so, mit seiner Übersicht, auch mit dem Box-to-Box ein bisschen übertrieben gesagt, dass er dann plötzlich doch auftaucht im Rückraum. Also ich habe das Gefühl, er tut ihn schon gut, aber ja, allein kann er das Heilmittel nicht sein, das ist schon klar, ja.
Kannst du schon sagen, wenn der Fabi Frey zu Winti gekommen ist? Weißt du das? Das müsste Anfang September gewesen sein.
Das ist Anfang September gewesen, ja.
Also ich sehe, ich gebe dir insofern recht, als dass ein Spieler mit Erfahrung und so viel Super League-Spiel wie er, dass der eine Mannschaft grundsätzlich gut tut. Da bin ich einverstanden, aber wenn wir jetzt rein von der Form her schauen, der FC Winterthur hat seit dem 10.8., also seit dem 10. August, noch einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Das Unentschieden war letzte Woche gegen St. Gallen und der Sieg war 1-0 gegen GC und sonst alles verloren. Also kann man jetzt darüber streiten, wie gross der Impact ist von Fabi Frey. Aber okay, ja, der Punkt mit dem Luca Zuffi, das habe ich jetzt nicht mehr ganz so auf dem Schirm gehabt. Ich habe gemeint, er hat gegen einen FCB gespielt, wo sie 6-1 verloren haben. Ja, es ist schwierig.
Würde jetzt auch nicht sagen, dass es nicht so ist, aber einmal ihn habe ich nie so präsent gehabt. Aber ja, ich gebe dir recht, aber ja, klar, sie haben 8 Punkte auf dem Konto, einen riesen Impact kann er noch nicht haben, da gebe ich dir recht. Aber gehen wir doch eins weiter. Wir haben noch 11 Teams vor uns und das nächste hast du auch schon angesprochen gehabt, vorhin eigentlich relativ in einer ähnlichen Situation, nämlich das ist GC, wo auf dem 11. Platz dementsprechend ist und auch relativ, wirklich, ich sehe schon gewisse Parallelen, das haben wir auch schon gesagt gehabt, in der letzten Folge. Auch sie haben zuerst gegen Lugano 1-1 gespielt, also wie Winti zuerst unentschieden geholt und dann aber jetzt am Wochenende gegen Luzern verloren. Und die Tendenz, oder sage ich, nein, die Parallele sehe ich, dass sie eigentlich gegen Lugano wieder mal eine Aufwärtstendenz gezeigt haben. Eine sehr, aus meiner Sicht, sehr starke erste Hälfte. Und ja, das wäre ein Rechtsstatement gewesen. Also sie hätten das sogar können gewinnen. Und dann ist der zweite Match gekommen und dann bist du wieder rotlos. Nicht nur ab der Leistung, vielleicht auch zum Schiri, kommen wir noch dazu. Aber ja,
sorry, dass ich das schnell reinwerfen muss. Dass ich das schnell reinwerfen muss. Vielleicht nicht nur rotlos, sondern auch brotlos. Brotlose Kunst.
ja.
Zum vielleicht hier einhängen. Ja, nein, du hast gesagt, es ist, die Parallelen sind nicht zu übersehen. Es ist auch, also für mich ist es ganz klar, GC Winterthur ist schon ohne Diskussion ganz klar ein Abstiegskampf. Und ich kann mir es auch nicht vorstellen, dass sich da bis am Ende der Saison noch gross etwas wird verändern. Brotlose Kunst, vielleicht aufgrund von dem, dass ich jetzt bei GC das Gefühl gehabt gegen Luzern, ja, zum einen sehr, also ein bisschen unglücklich gekämpft, zum anderen aber auch ja, wenigstens noch so ein bisschen Ansätze gehabt im Vergleich zur Winterthur, wo ja sang- und klanglos gegen den FCB untergegangen
voll
ist.
Voll bei dir, ja.
Und ja, es ist bei GC ist es schwierig. Ich finde, an was sie müssen festhalten ist, dass sie zu Chancen kommen. Das kann man definitiv sagen. Aber die Effizienz ist ein gnadenloses Thema. Und ja, du sprichst das Spiel auch an gegen Luzern, wo das ist ja so ein Klassiker, wenn es nicht läuft. Ey. Das ist so bitter. Ich meine, der erste Penalty, den sie dann noch bekommen, ja, nicht glücklich, aber ganz klar vertretbar. Ich glaube, über einen zweiten. Das ist ja eh deine und dem Linus seine Aufgabe, über so Geschichten zu diskutieren. Dann.
Es ist geil, dass du schon den Linus ins Boot mit mir wirfst. Das war jetzt die letzten zwei Folgen gewesen. Jetzt, heute kann er ja leider nicht, dann muss ich das wieder mehr übernehmen. Also, ja, der zweite Penalty, den Luzern bekommt, das ist für mich einfach, also, das ist eine Frechheit, das ist lächerlich. Und da, letzte Saison hat es ein paar Situationen gegeben, wo sich der Schiri-Chef schon entschuldigt hat. Das bringt dir, ich würde das, glaube ich, gar nicht machen. Also, keine Ahnung, natürlich will er sich erklären und so, aber das macht dich doch gerade nur noch hässiger, weil es bringt dir gar nichts, dass er sich da entschuldigt und sagt, also vielleicht nur ganz kurz für die, was nicht mitbekommen haben, es ist eine Aktion, wo ich weiß nicht mal, ob irgendjemand reklamiert von Luzern. Also ich wüsste nicht, wieso. Und dann der VAR sich meldet und der Schiri zu sich anzitiert und ihm Bilder zeigt, also dem Schiri auf dem Feld, wo absolut kein klares Handspiel zeigen. Besteht anscheinend halt irgendwie der VAR darauf, dass es scheint doch ein Penalty ist und der Schiri steht nicht zu seiner Entscheidung. Also, ich hoffe, ihr habt es jetzt richtig wiedergegeben, aber es ist einfach so, ich verstand nicht, da würde ich gerne dann mal vielleicht im nächsten Blue Studio, wenn sie da wieder die Kommunikation veröffentlichen, sehen oder verstehen, wie die Entscheidung zustande kommt. Und Fehler eingestehen, das hilft absolut niemandem. Und dann gibt es ja noch die gleiche Aktion wie letzte Woche, wo der Schiri irgendwie pfifft, aber keiner auf dem Feld merkt es, wieder beim Spiel in Sion. Und geht dann wieder ein Goal machen, aber das Spiel ist schon lange abpfiffen. Also ich weiß nicht, die Schiris brauchen glaube ich einfach lauter Pfiffen und ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen, weil sie sind der Schiri, nicht der VAR. Aber ja, so Sachen regen mich einfach auf.
Ja, das kann ich verstehen. Und ich glaube, wer sich noch viel mehr darüber wird aufregen, ist GC, inklusive dem Vulkan und Markus Schellibaum.
Ja,
es ist bitter. Und ich kann den Punkt verstehen, dass es natürlich jetzt nicht mega, mega viel hilft, wenn sich der Schiri-Boss entschuldigt. Aber gut, also ich würde es insofern, also die Diskussion um den Entscheidenden, das hast du schon alles gesagt, das sehe ich genau gleich, aber Dass sich der Schiribas entschuldigt, ist für mich insofern nachvollziehbar, als dass man halt ganz klar sagt, ja, wir haben einen Fehler gemacht und wir stehen dazu. Also keine Ahnung.
Ja, das ist auch okay, der Fehler eingestehen. Das ist jetzt sehr, sehr subjektiv. Aber irgendwie so, du musst es gar nicht eingestehen. Es hat eh jeder gecheckt, dass es ein massiver Fehlentscheid ist. Also die Entschuldigung ist mehr so pro forma, so im Sinne von, ja, ist gut, aber ja, kannst du sicher auch Argumente dafür finden.
Also, was wäre denn lieber? Jetzt stell dir mal vor, als Spieler, der Schiri, der pfeift dann irgendwann wieder mal ein Match. Jeder weiss, dass der quasi schon mal so einen Entscheid getroffen hat. Dann lieferst du ja völlig aus ans Messen für jede potenzielle Fehlentscheidung. Also irgendwo durch, finde ich, kann ich es schon nachvollziehen, aber ja, es ist natürlich, wirft kein gutes Licht auf den VAR, auf die Kommunikation, was sie während dem Match vor allem gehabt hat. Ich finde, um das geht es ja vor allem, eben mit dem Entscheid, wo er quasi ja, noch umschwingt und auf eine Penalty entscheidet. Aber gut, am Ende des Tages verliert das Spiel gegen Luzern.
Ich glaube, wenn das Spiel im letzten gewesen wäre, dann hätte Schiri wahrscheinlich damit rechnen müssen, dass noch in der Katakombe in der Richie Cabanas auftaucht und von Respekt und Rekordmeister
schreit. Das ist der Rekordmeister da!
Ja, Respekt!
Ja. Aber gut. Ich würde sagen, wir lassen es bei GC so stehen und beobachten das weiter und gehen einen Schritt weiter zum Platz 10. Und das ist, sind die Berner Young Boys, wo ich gerne an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an König, treuen IB-Fan, würde ausrichten, ganz liebe Grüße. Der hat mir nämlich vor etwa 20 Minuten geschrieben, wo der Podcast sei. Er ist gerade am Kochen. Geschrieben, wir sind dran. Also, wenn du das hörst, ganz liebe Grüße.
Ein Guter,
genau. würde ich sagen, geht mit 4 Punkten aus dieser doppelten, also aus dieser englischen Woche raus. Und ich finde, da ist ein Aufwärtstrend erkennbar. Oder was meinst du, wo ja gerade aktuell aus Bern bricht ist, still?
Ja, genau, ja. Also definitiv Aufwärtstrend erkennbar. Also gerade gegen FCB unter der Woche ist die gewünschte Konstellation eintreten, wo man so ein bisschen auch hätte können damit rechnen in den Heimspielen gegen FCB, ist IB einfach immer parat. Und klar, ohne jetzt schon zu viel über den FCB zu reden, aber es hat auch anders können kommen, sage ich. Aber es war ein verdienter Sieg. Aber
es ist richtig gesehen, dass es so gekommen ist. Muss man neidlos anerkennen.
Absolut, es ist wirklich, man hat jetzt niemals gemerkt, dass IB da so tief in der Tabelle hockt. Also wirklich mit einer guten Leistung, auch mit einer abgeklärten Leistung, trotz Rückstand in der zweiten Hälfte, das Spiel noch drüllen. Und das ist sicher enorm wichtig gewesen. Eben gerade auch, weil ja, halt da einfach immer so ein bisschen Nebengeschichten noch dabei sind gegen FCB wegen der jüngeren Vergangenheit. Man hat schon ewig nicht mehr daheim verloren. Und dementsprechend dort natürlich absolut positiv, eben auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Und dann kommt halt das Wochenende wieder und irgendwie dort klar, ein Punkt auswärts in Zürich. Da hättest du wahrscheinlich vor 2 Wochen als IB-Fan schon genommen, aber irgendwie dort. Also irgendwie sind sie mir jetzt, wie gesagt, es bleibt halt der Eindruck Gott von diesem Spiel am Wochenende. Und da bleibt bei mir jetzt halt wieder eher ein unglücklicher Eindruck hängen. Mit einer, wirklich dümmer geht es nicht, sorry, rote Karte. Ugrinic ist jetzt auch gesperrt gegen Lugano und nochmal 2 neue Verletzte in der linken Verteidigung. Also, ich habe das Gefühl, der Start ist jetzt schon wieder in der Woche. Du weißt nicht, wer jetzt in der Champions League spielt, weil irgendwie Conte, Hadjam, Sukru, Pfeiffer, Kamara, Janko, dann gegen Lugano noch Ugrinic, Monteiro. Also, die könnten wahrscheinlich bald eine 11 stellen von Spielen, wo nicht einsatzfähig ist. Ja, auf dem Feld eine gute englische Woche trotzdem, aber neben dem Feld und mit dem Programm wird's dort weiterhin schwierig. Aber ja, Aufwärtstendenz, klar.
Hey, also. Ich würde insofern recht geben, als dass es natürlich extrem unglücklich jetzt einmal mehr ist, die rote Karte, als auch die unzähligen Verletzten, die sie haben. Gleichzeitig, keine Ahnung, muss man schon irgendwo realistisch sehen. Klar, die rote Karte darf nicht passieren, aber jetzt die Verletzungen, mit dem haben sie schon die ganze Saison zu kämpfen. Und ja, ich finde es jetzt fast ein bisschen kritisch. Man muss auch sehen, wo IBE herkommt. Und das ist von einem hinteren Tabellenplatz. Sie waren auch eine Zeit lang letzter gesehen. Ich finde, sie haben trotzdem ein paar gute Phasen gehabt gegen den FCZ. Und es ist jetzt überhaupt nicht so gewesen, als hätten sie den Punkt gestohlen. Sie haben Phasen gehabt, finde ich, wo sie wie gewohnt jetzt in dieser Saison auch wieder ein bisschen geschwächelt haben. Ich mag mich an einen Lattenschuss erinnern, da vom Freistoff, vom Schweinier. Sag ich es richtig?
Schweinier. Schweinier, so. Ja.
Ja, auf jeden Fall, wo es auch können kippen, aber sie sind im Match geblieben. David van Balmos macht noch einen big Save am Schluss von Perea. Das war ein Saukopfball, der hat können reingehen. Dann gehst du mit einem Nuller heim. Und am Ende vom Tag, hey, ganz ehrlich, und auch zum FCZ werden wir nachher noch kommen, es zeigt sich, dass mit Ausnahme von Servet, der jetzt letzte in Zürich gewonnen hat, hey, der FCZ ist schwierig zu bezwingen. Und wenn man jetzt anschaut, dass mit dem FCB und dem FCZ jetzt in dieser Woche zwei eher grössere Brocken gewartet haben, finde ich 4 Punkte in der aktuellen Situation ist okay. Und in der Champions League jetzt, ja, keine Ahnung. Wer weiß, ob man die vielleicht dann auch mal irgendwann aufgibt, respektive, man muss ja eh viele Spieler spielen lassen, die nominell vielleicht gar nicht in die erste Garde wiederkommen. Aber so gesehen, ich finde, IBE ist jetzt schon ein bisschen in ruhigeren Fahrwasser als auch schon. Auch wenn es ganz klar ist, dass sie noch nicht aus sind. Aber ich finde, es ist nicht alles negativ.
Nein, gar nicht. Also 4 Punkte gegen FCB und gegen Zürich, die hättest du wahrscheinlich auch letzte Saison, also in normaleren Saisons genommen. Darum absolut, also eine gute Woche. Eben, ich sage ja nur, es bleibt ein bisschen in den Köpfen. Oder? Das ist jetzt die 5. rote Karte in dieser Saison schon. In der ganzen letzten hat man 3 gehabt. Die Verletzungen, die Sperren, dann gewisse Nebengeräusche, wo um den Trainer gehen. Wo vielleicht zum kurz Klammern aufmachen noch, bevor wir dann weitergehen auch zeitlich. Wir haben ja, glaube ich, vor 1-2 Wochen schon mal darüber geredet, eben wegen Peter Zeidler, IBE, würde das passen. Und wirklich am Mittwoch, glaube ich, vor dem Match, habe ich mit ein paar Kollegen hier aus Bern darüber geredet, die gar keine Freude hatten, wenn er zu IBE würde kommen. Ich habe keine Zeit mehr gehabt, genau zu erörtern, wieso nicht, aber einmal irgendwie...
Glaub, vor dem nächsten Schluck Bier, meinst du?
Nein, irgendwann haben sich dann unsere Wege getrennt. Es sind in andere Sektoren gegangen, aber was soll ich jetzt sagen? Ah, genau, und dann ist irgendwie, glaube ich, wirklich fast zeitgleich, ist tatsächlich irgendwie ein Gerücht aufgekommen, dass der mit dem Steve von Bergen irgendwo in einem Kaffee gesehen worden ist. Also, das beobachten wir sehr gespannt.
Ich kann es
nicht als Hot Take definiert, aber ich sehe das.
Ja, also ich gebe sportlich gesehen, würde es mich auch sehr interessieren, ob das Konstrukt mit Zeidler würde funktionieren. Wir werden sehen, wenn sie einen Schritt weiter sind. Aber das andere, keine Ahnung, das würde ich jetzt nicht so eng sehen, jetzt quasi mit der ganzen Polemik. Hey, IBE ist ein Spitzenverein. Wir haben mit dem FCB noch einen anderen Spitzenverein, der jetzt zwar sportlich in den letzten paar Jahren nicht so eine Top-Rolle gespielt hat, aber halt trotzdem auch immer Interesse auf sich zieht. IBE spielt Champions League. Dementsprechend muss man sich auch damit abfinden, dass halt quasi um einen Verein herum irgendwo durch immer ein bisschen etwas geschrieben wird und irgendetwas gesucht wird. Klar, gibt es Punkte, wo man sicher daran arbeiten kann, um die ganze Mannschaft wieder ein bisschen mehr Ruhe einkehren zu lassen. Aber gewisse Sachen sind halt so, wenn du keinen Trainer hast oder wenn du gerade auf der Suche bist, dass dort, keine Ahnung, auch Christian Streich reingeworfen wird, weil er jetzt einmal im Stadion war. Ja. Hey, da muss immer etwas geschrieben werden. Und wie gesagt, IBE ist der Serienmeister von den letzten paar Jahren. Dementsprechend, das ist vielleicht auch ein bisschen das Geschäft, finde ich.
Gut. Perfekter Abschluss. So, wenn wir die Stundenmarke nicht massiv sprengen wollen, also das schaffen wir eh nicht, aber ich würde jetzt vor, schon die nächsten zwei Mannschaften, da kann man sich auch ein bisschen kürzer halten. ich nehme die doch ganz schnell, nämlich der FC Sion auf dem 9. Platz, der seit 9 Saisonspielen jetzt ohne Sieg ist. Sogar noch die Heimstärke weg jetzt, weil sie verlieren gegen FC Zürich mit 0-2 und holen dann in St. Gallen immerhin. Ja, voll. Kommen wir nachher noch dazu, was Zürich dort gut gemacht hat oder was ich dort bemerkenswert gefunden habe. Daheim gegen auswärts in St. Gallen holt Sion dann einen Punkt. Tendenz von Sion eben, sagt alles aus seit 9 Saisonspielen ohne Sieg. Also offensiv kommt viel weniger wie am Anfang von der Saison. Dumme Eigenfehler. Dort zeigt die Kurve definitiv drastisch nach oben. Und ich nehme an, die werden sich, wenn es so weitergeht, bald zu GC und Vinti runtergesellen.
Noch schnell, das möchte ich jetzt schnell reinwerfen, weil das sind gerade Breaking News. GC trennt sich von Marco Schellibaum. Wie es aussieht, jetzt gerade rausgekommen. Eigentlich auch ein bisschen Folge von der Zeit gewesen, bis der Schritt wird kommen. Aber ich glaube, viel mehr brauchen wir dazu jetzt gerade aktuell nicht sagen. Das ist absehbar gewesen.
Ja, aber so bitter, gell? Nach so einem Spiel gegen Luzern, wo du eigentlich so gut könntest gewinnen und dann noch die ganze Polemik. Aber ja, erwartbar gewesen, ganz klar.
Ja, aber gut.
Giuseppe Morello übernimmt interimistisch.
Wirklich? Ich habe mit Giussi noch gespielt, bei oben.
Gell? Ich habe es dann
so bei oben, witzig. Oder? Witzig. Okay, gut. Wir berichten wieder, sobald wir mehr wissen, respektive in der nächsten Folge. Das wird gut. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Wir sind bei Sion stecken geblieben.
Nein, ich wollte eigentlich dir noch, wenn du eben genau so etwas hättest, noch sagen, bevor ich zu Yverdon gehe, auf dem 8. Rang. Aber zu Sion
gibt es nicht viel dazu zu sagen. Also Sion, das haben wir jetzt auch schon 2-3 Mal ein bisschen angetönt, dass dort die Vermutung von uns ist, dass es sich jetzt langsam aber sicher Richtung Abstiegskampf zu orientieren gilt. Ja, es ist keine gute Woche gewesen für Sion. Auch wenn man gegen St. Gallen immerhin 1-1 spielt, aber St. Gallen ist ein Team, das gerade aktuell ein bisschen in der Misere steckt. Ich habe eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Goalschießen ist bei Sion auch immer ein Thema. Die wechseln immer zwischen Sagic und Djokic. Thema Sagic haben wir auch schon davon gehabt, dass er im Spiel nicht die gewünschte Dynamik mitbringt und dass es im letzten Drittel fehlt, aber auch der Djokic ist irgendwie nicht die gewünschte Verstärkung bis jetzt für den Trainer. Wegen dem wechseln sie auch immer untereinander, aber gut. Hey, mach doch gerade weiter mit Yverdon.
Vielleicht gleich noch schnell, gell? Aber falls jemand wirklich nicht mag, dann könnt ihr mit den Kapiteln auch springen, wenn wir da ein bisschen länger anhalten. Aber noch ein Wort von dir zum Giussi Morello als Mehrwert für die GC-Fans zuhören. Jemanden kenne ich, der ab und zu reinlässt.
Das macht jetzt heiß, gell? Ja, ich kann nicht viel, also allzu viel zum Giussi sagen. Ich habe eine Saison, glaube ich, mit ihm noch gespielt, vielleicht auch zwei. Er war schon Stürmer und cooler Typ. Also, ich kenne ihn jetzt nicht super, super gut, aber ich habe mich eigentlich immer relativ gut mit ihm verstanden. Sehr ehrgeiziger Spieler gewesen. Dort mal auch schon etwa anfangs 30, mittlerweile wieder bei Mitte 30 war. Ist dann relativ bald einmal zum FCB gegangen und hat dann eigentlich seine Trainerkarriere anfangen lancieren. Hat eine IB-Vergangenheit, sowohl als Spieler als auch, glaube ich, danach hat er, müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube, er hat dann auch nochmal bei IB geschafft, kurz in seiner Trainerlaufbahn bis jetzt. Sonst, falls das falsch ist, bis spätestens nächste Woche wissen wir es. Und als keine Ahnung, Trainer per se, sonst kann ich eigentlich nichts zu ihm sagen. Er hat sicher gute von Guten können lernen. Ich weiß, dass der. Ich mag mich erinnern, dass er, glaube ich, unter Vladimir Petkovic bei IW gesehen ist. Und der hat sicher das ein oder andere mitgenommen hat. Und eben sehr früh sich dazu entschieden hat, Trainerlaufbahn zu lancieren, eben im FCB in der U21, wenn es mich nicht täuscht, unter dem Alex Frey. Oder will ich mich jetzt nicht aufs Glaubendies begeben. Ich schaue es gerne noch auf nächste Saison, aber eben so jetzt. Neuer Trainerimpuls kann immer etwas bewirken bei einer Mannschaft und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie er es heute machen wird. Und würde mich natürlich für ihn freuen, wenn er Fuß fassen kann und vielleicht seine Sache so gut machen, um GC vielleicht auch ein bisschen länger als nur ein paar Spiele begleiten.
Tipptopp, merci für das. Wir gehen zum 8. Yverdon. Verlierer von der englischen Woche. Gibt es auch nicht viel mehr dazu zu sagen. Das einzige Team mit 2 Niederlagen.
Gegen Lausanne habe ich böse vertippt, Mann.
Ja. Und gegen Lugano 2-0. Da haben sie ja vor 2-3 Spieltagen noch überraschend gewonnen daheim. Hey, eben, 2 Spiele, 0-5, 0 Punkte. Offensiv inexistent. Lausanne habe ich nicht gesehen, aber gegen Lugano hätten sie noch viel höher können verlieren. Ja, auch dort klare Negativtendenz ersichtlich.
Ja, definitiv. Und ja, ich würde da muss schauen, dass sie jetzt daheim wieder zur Heimstärke finden. Gegen Lugano darf man verlieren, auswärts. Und dementsprechend ja, gibt es eigentlich da nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass auch für Yverdon Abstiegskampf wie auch für Sion langsam aber sicher auch zur Realität wird. Und ich schwer davon ausgehen, dass GC und der Vinti alles wieder daran setzen, um die zwei Mannschaften noch mit in den Strudel zu ziehen. Ja, machen wir doch gerade weiter und gehen zum FC St. Gallen, der 7. ist und jetzt doch ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, Till, über die letzten paar Meisterschaftsrunden. Das ist schnell gegangen.
Ja, sag's nicht. Auch sie eben. Es gibt ein paar so Serien. Also St. Gallen hat jetzt auch inklusive Conference League 8 Spiele in Folge gewonnen. Das hat sich aber auch abzeichnet. Also zumindest haben wir jetzt schon früher irgendwie nebst anderen natürlich irgendwie so gesehen, dass dort irgendwie die Luft ein bisschen draussen ist. Immerhin mit dem Akolo, der ist gut, oder tut der Mannschaft gut, dass der zurück ist in beiden Spielen unter dieser Woche. Eben gegen Vinti 2-2, gegen Sion 1-1. Der Köppels nebenan hat aber gesperrt gefehlt. So. Aber ja, ich würde sagen, von dieser Woche nimmt man als FC St. Gallen-Fan eigentlich fast nur die Stadion-Choreo gegen Sion mit. Ja, weil auf dem Feld irgendwie, weiß nicht, defensiv wirkt man mega anfällig. Die eigentlich immer noch wirbliche Offensive kann das halt einfach nicht kaschieren. Irgendwie ist einfach nach dem Saisonstart ein bisschen der Wurm drin. Dort. Kannst du mir nicht richtig erklären?
Ja, du hast gesagt, also offensiv hat man sicher immer noch seine Qualität, aber defensiv wird es wirklich langsam augenscheinlich. Ich meine, wenn du das Programm anschaust von letzter Woche, ein Verein mit dem Anspruch von St. Gallen darf schon davon ausgehen, der muss können davon ausgehen, dass man sicher gewinnt, die oder Sion einmal dreifach punktet. Und
beide daheim, ja.
Genau, und 2 Punkte gegen die 2 Mannschaften, die sich eher nach hinten orientieren, das ist definitiv zu wenig. Und eben, wie du es auch so gesagt hast, die kriegen einfach viel zu viel Goal. Die sind hinten zu anfällig. Ja, kommen wir von der Verlierer der letzten Runde zum absoluten Gewinner von dieser Runde, nämlich dem FC Lausanne-Sport, der zuerst auswärts in Yverdon klar und deutlich mit 3-0 schlägt, um dann danach daheim nochmal nachzudoppeln und gegen Servette 1-0 zu gewinnen. Das sind definitiv drei Big Points gesehen, die sie hier gegen Servette eingefahren haben. Und ich spiele da den Ball gerne über. Einmal mehr mit einem Alvin Sanchez, wo langsam, aber sicher nicht nur für uns, sondern jetzt auch von anderen auf die Map kommt und einmal mehr den Penalty rausholt, der entscheidend ist, damit Lausanne 1-0 gewinnt.
Ja, ein Master-Transfer in meinem Fantasy-Super-League-Team. Die letzten 3 Spiele hat mir gute Punkte gebracht. Und jetzt wird er wieder in die Nazi gefordert. Er hat, glaube ich, 5 Goal in 6 Spielen. Ja, da kann man nicht mehr überschauen. Der ist absolut in Topform, wie das ganze Team von Lausanne. Und es sind ja beides, ich weiß jetzt gar nicht, ob beides offiziell als Derbys zählen, also Servette sicher, aber Yverdon, sagen wir mal einfach 2 Derby-Siege. Und die haben jetzt, glaube ich, 4-mal in Folge gewonnen. Sicher das einzige Team, wo diese Woche, oder die englische Woche, 2-mal gewonnen hat. Und ja, die machen Freude und die orientieren sich immer mehr nach oben. Der Alvin Sanchez ist sicher ein Grund dafür, aber allgemein scheint es dort gerade zu funktionieren. Endlich auch. Ja. Mal ist es nicht sogar der erste Auswärtssieg jetzt gewesen, gegen Yverdon, wenn es mir recht ist.
Oh, das könnte sein. Das finde ich jetzt auf
die erste.
Checkst
ja,
es noch.
Erste ja, Auswärtssieg.
Ja, also definitiv ist ja noch spannend, gell? Also vor ein paar Wochen ist, hat der Trainerstuhl von Ludomir Mann ja schon auch ein bisschen gewackelt und die haben es entgegen zu anderen Teams anbekommen, sich zu stabilisieren und spielen jetzt eigentlich regelmäßig, vor allem ihr offensives Potenzial sehr gut aus. Und dementsprechend ja, freut mich das für die Mannschaft sehr, weil zweifelsohne jetzt auch interessanterweise auch, dass St. Gallen, Lausanne, die für mich ähnlich sind, von der Struktur haben, auch, dass Lausanne sich da hat können festigen, das freut mich sehr, weil sie sind auch einfach geil zum Zuschauen. Das muss man auch einfach neidlos anerkennen.
Gut, dann kommen wir langsam aber sicher in die vorderen Tabellenregionen zum FC Luzern, wo ja auch so gibt es immer wieder bei einem Team, das eher ein bisschen eine scheuche Abwärtstendenz hatte. Jetzt aber auch, sage ich resultatmässig zumindest, ist mir noch wichtig, das zu sagen, wir erläutern auch gerade noch, wieso in resultatmässig eine gute englische Woche hatte mit dem 2-2 in Genf und 2-0 daheim gegen GC. Ja, gegen Luzern, gegen Servet sicher wieder mal aus meiner Sicht, man müsste mal zählen, wie oft schon. Rückstand aufgeholt gegen das bis zu dem Zeitpunkt beste Team von der Super League wahrscheinlich und dort Moral zeigt und irgendwie dann gegen GC würde ich sagen, ist mit Abstand das Beste ist das Resultat gewesen, weil also das ist jetzt nicht ein riesiger Schritt in die richtige Richtung gewesen, irgendwie. Da hat man genauso gut können verlieren und ja, über den Penalty haben wir ja schon geredet.
Ja, absolut. Also ich denke, 2-2 gegen Luzern, gegen Servet ist sicher ein gutes Resultat. Was Mario Frick sicher und ich wird ansprechen und daran wird wollen arbeiten oder müssen arbeiten, ist Defensive. Also dass Luzern jeweils in Rückstand geht, ist eigentlich gefühlt, jetzt mit Ausnahme gegen GC, aktuell fast täglich das Brot in der Liga. Und es ist schade, weil vor ein paar Spieltagen sind sie noch deutlich weiter vorne gewesen, sind jetzt auch vom FCB mittlerweile überholt worden. Auch offensiv ist immer noch nicht ganz die Lösung gefunden, wie er will aufspielen. Jetzt ist das Badanuda, hat jetzt von Anfang an gespielt am Wochenende, einer von den Lichtblick aktuell bei Luzern. Willigo wieder mal einen schönen Scorepunkt. Gürbic verschießt doch den Penalty. Gibt es verschiedene Spieler, die verschiedene Formen, Kurven haben, würde ich jetzt mal sagen. Und vor allem eben, wie gesagt, defensiv sicher auch das eine oder andere auszumerzen. Nichtsdestotrotz sind sie immer noch voll im Rennen. Auch wenn es jetzt gerade ein eine schwierige Phase ist. Was heisst schwierig? Resultattechnisch gut, aber einfach auch sehr schwankend, gerade aktuell dabei.
Hey, geil, du sagst es. Geil, 3 Punkte Rückstand auf den ersten als fünften, also auch hier. Fuhren.
Voilà. Also, wir werden das Thema wird uns begleiten, die Schwankungen in der Leistung. Jetzt würde ich sagen, springen wir nochmal einen Schritt weiter, und zwar auf den vierten Platz. Und das ist der FCB, wie wir es schon angeschnitten haben, wo wir über IB geredet haben, das erste Spiel 3-2 verliert, auch verdient verliert, meiner Meinung nach. Und denke ich, gewinnt der Pflichtsieg ganz deutlich und ohne Diskussion mit 5-0 Einfahrt. Was ist dort aufgefallen? Also, etwas, was mich wirklich ein bisschen irritiert hat, ist der Wechsel vom Drago, den er gemacht hat gegen IB. Der verstand aus mehreren Aspekten nicht. Du bist gerade in einer schwierigen Phase gewesen, vom Match selber. IB war drückend überlegen gewesen. Und meiner Meinung nach ist der Mendes doch nochmal einen Ticken schneller als der Drago. Ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie dort die Überlegung angegangen, weil der Mendes Geld hatte. Aber gut, trotzdem, also ich habe es nicht ganz verstanden, weil der Drago ist absolut nicht Stammspieler gerade aktuell. Dass er das eigene Goal schießt, ist natürlich unlucky und auch von ihm nicht super gelöst, weil rund um ihn herum steht niemand, wir haben es alle gesehen. Aber trotzdem, das habe ich nicht ganz verstanden, genauso wie die Passivität im Spiel gegen IB, die ich schon gefunden habe, auch jetzt gerade Kevin Carlos, finde ich, war in diesem Spiel ein absoluter Totalausfall gewesen. Ja, was ich nicht ganz verstanden habe, wie das kann sein, wenn man aus einer sehr guten Phase in der Meisterschaft kommt.
Ja, also ich bin bei vielem bei dir. Also ich glaube, als FCB auswärts in Bern verlieren ist ja, wie gesagt, ist nichts Neues. Aber ich habe das Gefühl, sowohl vor wie nach dem Match irgendwie das gleich so realistisch etwas Zählbares in Bern zu holen, das ist schon lange nicht gewesen, gell? Du bist 1-0 in Führung. Du könntest 2-0 machen, Lattenkopfball vom Barro. Aber eben, ich glaube, über die ganzen 90 Minuten ist der Sieg sicher nicht gestohlen, auch wenn es am Schluss dann gleich wieder fast 3-3 sein könnte, wo der von Balmos noch ein paar Mal rettet. Aber ja, eben, ich sage auch, es ist eher verdient gewesen. Ich hätte auch mehr erwartet vom FCB in dieser Hinsicht, eben, dass sie probieren, die Unsicherheit von IB auszunutzen. Weil wenn es 2-0 gekommen wäre, ich glaube, da wäre das Team wieder eingebrochen wahrscheinlich, wo ja, in der aktuellen Situation, wie sie sich befinden. Klar, ich find mehrere Aspekte, die du auch schon gesagt hast, das mit dem Träger, ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr dazu sagen. Der hat die, auch wenn er geil gefahren ist, am Ende, der in so einem Spiel, in dieser Situation, 1-1 auswärts, den musst du nicht bringen. Ist auch, ja, wahrscheinlich auch nicht die schönste Situation für ihn. Alles, also in dieser Situation reinzukommen und dann das Goal noch machen. Wochenende ist er gar nicht mehr im Aufgebot gewesen, aber ich glaube, er ist auch Vater geworden. Von dem hat er immerhin schnell eine schöne Ablenkung gehabt. Sehr schöne Ablenkung gehabt, nach, ja, gleich also von mir auch. Aber ja, zum Spiel zurückkommen. Ich habe mich auch nicht nur das gefragt. Ich habe nach einem 6-1 gegen Vinti der Kade für einen Leroy bringen. Auch wenn er das Goal macht, habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich bleibe dabei. Mir gefällt im Zentrum Barro, Avdoulao, Shaqiri deutlich weniger. Das hast du beim Barro jetzt in beiden Spielen, also dann auch wieder gegen Vinti, gemerkt, dass er sich irgendwie anders verhält und irgendwie anders spielt, wie wenn er halt nebendran die eher defensiveren hat und Shaqiri ja vorne die von rechts kommt. Das habe ich nicht ganz verstanden, dass er dort umgestellt hat. Aber ja, schau, schlussendlich kannst du ja immer sagen, gell? Im Nachhinein hätte es eine geniale Entscheidung sein können. Aber
ja, gut, das ist eine gute Leistung ein von IB. Also, muss man fair schauen. Ja, die Leistung von IB ist gut gewesen.
Sicher, die haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Voll. Also, ich sage, du wärst nicht ganz, ganz, ganz daneben, wenn du jetzt im Nachhinein würdest sagen, ein bisschen vercoacht, sehe ich schon. Ja. Aber ich finde, du hättest auch mehr müssen machen in diesem Spiel. Aber dann wiederum eben, um aufs zweite Spiel zu kommen, also dort habe ich so am Anfang auch wieder gefunden, bist eher ein bisschen fahrlässig gewesen. Aber dort hast du halt wirklich einfach den Gegner gehabt, wo dann natürlich wieder, ja, hast du natürlich auch Argumente so aufzustellen, wenn der Kader so einen Auftritt macht, Shaqiri, alle Offensiven, Selbstvertrauen und Scorerpunkte holen, wie eine Benny Traore, mit Blick aufs eher einfache Restprogramm bis zur Winterpause. Ich glaube, dass die Niederlage in IB ist schnell vergessen. Aber ja, ich habe jetzt gegen Vinti gerade speziell am Anfang und mit Hinblick auf den Gegner auch nicht alles einfach brillant gefunden. Aber ja.
Ah, das ist immer schön. Der Till setzt immer so Brandrede an, wenn es um den FCB geht. Da merkt man, da ist Feuer im Spiel.
Nein, merkt man das? Nein,
ist fast. Ja, gut so. Nein, du hast vieles gesagt. Eben, also ich finde es auch, ich bin eigentlich auch bei dir, dass es gewisse Sachen gibt, jetzt gerade in einem Spitzenspiel, wo immer noch ein bisschen auf der Kippe stehen, gerade jetzt im Hinblick darauf, wenn es nochmal Richtung Saisonende geht. Viele Sachen sind aber auch nicht verkehrt. Ich meine, trotzdem, Vinti muss 5-0 schlagen. Zur Erinnerung, St. Gallen bringt es an gegen Vinti 2-2 spielen in dieser Phase. Von dem her, ja, ist es am Ende des Tages trotzdem souverän und da ist definitiv Qualität vorhanden. Ich habe noch einen kleinen Punkt, den ich noch schnell möchte sagen, was mir aufgefallen ist gegen IB. Mir hat der Cedan Shaqiri sehr, sehr gut gefallen gegen IB. Und zwar vor allem auf der kämpferischen Note. Es war vor dem Spiel schon gesehen, der war heiß gewesen, der hat auch noch mal eine Rede gehabt, so eine Brandrede, wie du jetzt gehalten hast, Till, an die Mannschaft gerichtet. Er hat gefeitet, hat sich in den Zweikampf geworfen. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Das habe ich sehr, sehr cooles Zeichen gefunden. Und wie gesagt, also die Mannschaft hat Qualität und ja, produziert mittlerweile auch offensiv. Zumindest jetzt gegen Vinti zweimal. Ich bin dann gespannt, wie es im schwierigen Auswärtsspiel gegen Yverdon wird sein. Aber ja, der FCB hat sich können stabilisieren und das ist sicher das, was sie werden und müssen mitnehmen in die nächsten paar Wochen, weil dann wird nach vorne eben auch wegen dem Programm einiges möglich sein.
Es ist nach dem Spiel ein Kollege aus Bern zu mir gekommen, gesagt, er, wo glaube wenig FCB-Match gesehen hat, bis jetzt eigentlich nicht denkt, dass der Shaqiri sich so in Zweikampf wirft und so. Also das, ja.
Er ist stabil gewesen. Also mir hat sehr gut gefallen, sehr gut gefallen. Ja, gut. Aber mach doch gerade weiter mit einem Team, wo mir jetzt gerade aktuell nicht so gefällt, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, genau. Also eben, im Moment kommt einfach wirklich gefühlt alles ein bisschen anders, wie man denkt. Jetzt haben wir Servette letzte Woche wieder mal so gelobt. Es war in Topform gewesen. Und jetzt haben sie einen Punkt aus zwei Spielen gegen Luzern, wo nicht so in Form ist. Und dann fairerweise in einem schwierigen Auswärtsspiel in Lausanne. Aber gleich irgendwie. Dann kommst du plötzlich wieder nur mit einem Punkt aus zwei Spielen raus. Und ja, es ist einfach irgendwie wirklich speziell. Aber dann, es war die erste Niederlage nach 7 Ligaspielen. Gegen Luzern, würde ich sagen, haben sie eher gespielt, wie man sich vorstellt. Aber gegen Lausanne sicher nicht.
Nein, obwohl man schon halt auch muss sagen, Auswärtsspiel in Lausanne auf dem Kunststrasse sind nicht ganz einfach. Lausanne hat ein gutes Spiel gemacht und es ist nicht alles schlecht gewesen bei Servette. Dennoch hast du natürlich recht, dass man von Servette hätte mehr erwarten, vor allem gegen Lausanne, weil sie eigentlich gerade aus einer guten Phase von der Meisterschaft gekommen sind. In einem Punkt würde ich widersprechen, und zwar in dem, was man erwartet. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, ich muss jetzt schauen, was ich tippt habe, aber eigentlich bin ich schwer davon ausgegangen, dass gerade jetzt an einer Woche Servette strauchelt.
Also ich habe auf Lausanne tippt, das weiß ich.
Ja, ich weiß es, ich weiß nicht, ich glaube eben ich nicht, ich weiß auch nicht wieso, aber eigentlich habe ich wirklich überrascht mich bei Servette nicht. Ich glaube, bei Servette ist für mich der absolut springende Punkt, dass sie ihre Pace auf den Rasen kriegen, weil für mich ist Servette rein spielerisch die interessanteste Mannschaft mit eben Kutesa, Gonja, Stevanovic, Crivelli, nicht mein Lieblingsspieler, aber funktioniert gut im System. Guillaumeno, auch hinten Ruye, der kein gutes Spiel gemacht hat gegen Lausanne. Eigentlich viel vorhanden, aber gerade was so den Persönlichkeitstest angeht, wenn ein Spiel ist, wo man halt in irgendeiner Form muss heimnehmen, dort finde ich hapert bei Servette. Dass man gegen den FCZ auswärts heiss ist, das stopft mir aus der Frage. Aber jetzt auch gegen Luzern daheim und gegen Lausanne auswärts, wenn es nach ganz vorne wird lange, und das ist glaube ich auch ein guter Übergang dann für die Platz 2 und 1, dann finde ich, dass Servette vor allem dort noch einen Schritt mehr muss machen muss, um dann wirklich auch können, um die Meisterschaft weiter mitreden können. Weil Lugano auf dem zweiten Platz gewinnt das Spiel am Wochenende gegen Yverdon, macht auch nur 1-1 gegen GC. Ähnliches Thema, aber für mich ist gerade Lugano und auch noch der FCZ sind die zwei Mannschaften, die sich am wenigsten lumpen lassen, wenn es darum geht, Punkte abzugeben. Das ist für mich dementsprechend keine Überraschung, dass die sich weiterhin können vorne etablieren können.
Ich finde, wegen diesem Match GC Lugano kann ich auch gerade noch mal ganz schnell Verknüpfung ziehen zu Servette, was ich auch noch sagen wollte. Bei GC gegen Lugano, dass Lugano diesen Match nicht noch gekillt hat, also gewonnen hat, überrascht mich, wie du es eigentlich richtig gesagt hast, viel mehr. Weil Servette wirklich, die haben ja eigentlich wieder gegen Luzern auch top gespielt. Es hat alles nach einem souveränen Heimsieg ausgesehen, mit dieser Offensivpower, aber das überrascht mich weniger, dass die dann mal Punkte liegen lassen. Da bin ich bei dir. Bei Lugano hat es mich, auch wenn ich auf GC tippt habe, ich habe gedacht, die holen da wieder mal so eine Statement. Aber es war halt aus Sicht Lugano wirklich fast wieder so eine, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal Knorr-Sieg genannt worden. Mhm. Wie wir schon so oft gesagt haben. Und diesmal halt nicht. Aber weil sie dann am Wochenende wieder souverän gewinnen gegen Yverdon, sind sie auch dank den beiden Stefan Aliseda, die in Topform sind, sicher zu Recht dort oben. Das sind eben für mich genau die Siege, die du einfach holen musst. eigentlich auch gegen GC, aber daheim gegen Iverdon halt auch.
Ja, kontragiert ein bisschen den Punkt, aber ich glaube, wir unsere Game Changer schauen ja auch jedes Wochenende Fußball und dementsprechend haben sie auch Lugano genauso mitverfolgt wie mir. Und es ist bei Lugano einfach so, dass das Ganze offensichtlich etwas ist, was sie eigentlich über eine Saison hingesehen einfach wirklich immer relativ gut anbekommen und aufgrund von dem, und nebst natürlich auch der Qualität, ja, auch immer mittlerweile in den letzten 1, 2, 3 Jahren vorne dabei sind. Und ja, Till, wer auch vorne mit dabei ist, ist der FCZ. Übrigens, ich habe jetzt gerade noch schnell gesehen, Lugano spielt gegen IB nachher auswärts im nächsten Spiel. Das ist ja auch interessant.
Das wird sehr spannend, ja.
Sorry, verlabert. Übernimm bitte gerne.
Alles gut. Du, wir haben noch ein Team. Es ist jetzt schon, glaube ich, die längste Folge, die wir je hatten. Aber es ist auch eine Woche gewesen, wo einfach so viel passiert ist. Die mögen zu uns verzeihen. Wir sind im letzten Team.
Das ist doch gut. Verwöhnen wir doch da unsere Game Changer ein bisschen, wenn wir schon einen Tag zu spät rauskommen.
Ja, also wer jetzt noch dabei ist, der soll uns doch auf Instagram schreiben, ich bin noch dabei, und dann verlosen wir ein Stangenbier in der K-Bar.
Dill ist ein Profi.
Also, ja. FCZ, hä? Sion auswärts 2-0 geschlagen, das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, genau so ein Sieg. Du musst auf das Sion gehen, wo noch daheim noch nicht verloren hat, und den Sieg holen, dann mit diesem Sieg wirst du Meister. Das war jahrelang so in der Schweizer Super League, dass die 2-1, die 2-0, mit denen wirst du halt einfach Meister. Das ist sicher auch im Ausland so, logischerweise, und dann daheim gegen IB 0-0. Also auch dort eine erfolgreiche Woche.
Ich würde es auch sagen, also der Pflichtsieg gegen Sion, weil ja gar nicht so eine Pflichtsieg gesehen ist im Vorhinein, weil ja doch auch relativ viele wichtige Spieler entweder verletzt oder gesperrt ausgefallen sind. Den Match, den habe ich gesehen, also Sion hat also wirklich gar keinen Stich gehabt, und das hat mich schon, muss ich wirklich sagen, beeindruckt, wie souverän der FCZ das Ding heimgenommen hat, das muss ich wirklich sagen. Und hey, wir warten eigentlich ständig drauf, auch wegen diesen Nebengeräuschen, wo dann auch wieder so ein Thema war am Wochenende gegen IB, dass mal irgendwann ein kleiner Einbruch kommt. Aber bis jetzt macht der FCZ das wirklich, wirklich gut, und dementsprechend steht er auch verdient oben.
Geil, und in Sion ohne Mariano Gomez, ohne Sheik Conde, ohne Marquesano, ohne Perea. Also das auf einem schweren Pflaster, also ja, schon stark. Man hat jetzt gesehen, dass die zweite Garde auch zu funktionieren scheint. Und eben im Fall Marquesano wird es die auch noch brauchen, weil er verletzt ist. Und im Fall Sheik Conde wirst du das angesprochen haben, was halt wieder die Nebengeräusche sind, neben dem Feld. Wahrscheinlich auch eine Zeit lang ohne den jetzt.
Ja, wir werden sehen. Offensichtlich kann der FCZ das kompensieren. Und auch wenn sie 0-0 spielen, mit ein bisschen Matchglück, hätten sie den Match heimnehmen können. Wie gesagt, David van Balmos hat den Ball von Perea überragend, wenn er an die Pfosten lenkt. Das wäre gesehen, der Lucky Punch einmal mehr. Die Mannschaft, die ist einfach gefährlich. Und das zieht sich jetzt durch, dass der FCZ einfach wirklich schwierig zu schlagen ist. Auch IB, wo vielleicht nicht mehr das IB ist, wo wir noch vor 3-4 Wochen gesehen haben, sondern jetzt ein bisschen stabilisiert haben, aus IB-Sicht Holz anlängen, dass es so bleibt. Aber auf jeden Fall, ja, eine Mannschaft, die Qualität hat. Und trotzdem einfach wirklich nicht auf Zürich fahren und jetzt hier so easygoing Episode. Also der FCZ macht in vieler Hinsicht einfach gerade vieles gut, und dementsprechend steht er verdient oben. Also da
gibt es nichts zu zütteln. Ja, macht sicher vieles gut, definitiv. Lass dich nicht wegdiskutieren. Es bleibt, sage ich, aus Sicht FCZ jetzt einfach zu hoffen, dass man am Schluss von dieser Saison nicht irgendwie muss zurückschauen und denken, hey, wenn man jetzt diesen Spieler nicht, ich sage jetzt einfach vergrault, ich will da jetzt nicht sagen, wer im Recht ist und wer nicht, aber einfach, wenn man jetzt wirklich, wie es teilweise angekündigt worden ist, auf den Sheik Conde, der ja schon zentral ist im System von Monis, wenn man jetzt auf den verzichtet, dass man dann nicht zurückschaut und sagt, hey, hätte man das nicht anders können lösen, mit dem wäre noch das und das drin gelegen. Es war jetzt lange ruhig gewesen, irgendwie neben dem Feld, und ja.
Ah, gut so. Geht so. Also eigentlich ist es nie ruhig in dem Feld. Es hat ja immer irgendein Nebengeräusch gegeben. Sie haben es einfach trotzdem auch nicht bekommen. Also egal, ob bei Rami und...
Ja, aber seitdem meine ich, seitdem. Also ich rede nur von dieser Saison jetzt. Ja.
Nein,
am Anfang hat es ja mit den Dreifachwechseln nach 20 Minuten oder in der Pause und einwechseln, auswechseln. Und dann bei Rami eigentlich gefühlt jede Woche etwas gegeben. Und jetzt sage ich eben, für diese Saison verhältnismäßig länger nicht mehr. Aber natürlich auch nicht ewig.
Nein, da hast du recht. Und gleichzeitig ist es schon so, dass vielleicht irgendwann das Fass überlaufen ist. Aktuell funktioniert es. Das ist natürlich ultra tight vorne. Du hast es vorher schon angedeutet. Bis zum sechsten Rang sind es 5 Punkte. Und St. Gallen hat streng noch auch nur 8 Punkte Abstand auf der FCZ. Also, die Super League ist, wie wir es auch schon angedeutet haben. Und, es ist ja wunderbar für uns, auch als Zuschauer. Ist super tight. Aber der FCZ haltet sich vorne und hat jetzt aber ein schwieriges Auswärtsspiel gegen Servette vor der Brust, was ihr jetzt daheim erst gar kürzlich 3-0 verloren haben. 3-0, 3-1. Weiß es gar nicht mehr genau.
Aber nee, Perea, weiß ich nur, weil ich Perea auch im Fantasy hatte, hat in der Nachspielzeit noch einen reingehauen. 3-1 verloren,
Der Till hat einfach ein Handel, es ist unglaublich. Ja, anyway, aber auf jeden Fall wird es sicher ein geiles Spiel. Aber ich würde sagen, jetzt tun wir nicht mehr grossartig viel länger plappern, weil wir haben jetzt doch auch deutlich überzogen. Ich habe einen kleinen Service am Schluss, also eigentlich zwei Sachen. Der Service am Schluss, Till, und dann noch ein kleines Goodie hinten raus. Die nächsten Spiele, wir haben schon viel davon gesagt, es ist Yverdon, der daheim mit der FCB empfängt. Vinti spielt gegen Lausanne in einem Spiel, wo für Vinti sicher auch mal wieder wichtig war, einen Bohnen zu holen. Servette Zürich, haben wir jetzt gerade gesagt. Sion empfängt Luzern, IB gegen Lugano, sicherlich auch ein Topspiel. Und GC mit dem neuen Trainer Giussi Morello gegen den FC St. Gallen. Habe ich jetzt IB gesagt, statt GC? Weiss es nicht mehr.
Nein, ich glaube, es ist GC gesagt.
Okay, GC Morello, gegen...
Ja, ich glaube schon.
Okay, eben siehst du, ich hatte immer noch mit IB irgendwie in Verbindung. Aber gut, dazu dann mehr nächste Woche in der neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Selbstverständlich dann wieder am Montag. Nochmal ein herzliches Dankeschön für eure Geduld und eures Verständnis. Und Till, dir danke ich auch dafür, dass du dich da hinter das Mikro geklemmt hast und den Zeit genommen hast, um die Folge noch aufzunehmen.
Hast du jetzt nicht noch eine gute Welle sagen?
Ja. Ich wollte jetzt erst gebührend verabschieden.
Okay, hey. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich würde auch sagen, bis zum nächsten Mal. Euch, liebe Hörer, wünschen wir eine ganz gute Woche. Bleibt frisch und habt euch Sorge. Und wir überlassen euch jetzt noch ein kleines Schmankerl, das ich am Wochenende aufgeschnappt habe, nämlich die Stadionhymne von Girona, die ein verdammter Ohrwurm ist. Die hängt man euch hinten dran noch an. Und wünsche euch ganz viel Spass. Habt euch Sorge und bis nächste Woche. Macht's gut.
Ciao zusammen.
Tots junts ho podem fer. Girona!
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video- und Social-Media-Marketing. Für Info- oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@crit.online.